So, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Money Talks von Force for Wir Alle. Mein Name ist Martin Eberhardt und es freut mich recht besonders, heute mal abseits der Kapitalmärkte mit jemand zu sprechen, wie denn die Welt so von morgen ausschaut. Lieber Dirk, Dirk Hamann, wir kennen uns ja seit vielen, vielen Jahren aus der Finanzbranche raus. Du warst viele Jahre lang Deutschlandchef beziehungsweise im deutschsprachigen Raum für Fidelity, einen der größten Vermögensverwalter der Welt, hast aber dann ja deine berufliche Karriere verändert und bist heute Zukunftsforscher. Und ich freue mich schon, mit dir ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, aus deiner Vergangenheit ein paar Anekdoten mit dem Publikum zu diskutieren, aber auch darüber nachzudenken, was die nächsten paar Jahre so auf uns zukommt und wie logischerweise auch der ein oder andere Einfluss die Kapitalmärkte hier mitnimmt. Dirk, freut mich, dass du da bist.
Ja, Martin, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier da sein kann. Ich habe mir das Format ja schon ein paar Mal angesehen als Zuschauer. Ich finde es wirklich toll, wie du die Menschen dort abholst. Und ja, danke, dass ich heute dabei sein kann. Und vielleicht eine Anekdote zu Beginn. Zukunftsforscher sind keine Hellseher. Also wir arbeiten da ja schon nach wissenschaftlichen Modellen und versuchen die Zukunft halt greifbarer zu machen.
Wenn man mal so dieses Thema Zukunft anschaut und in die alte Branche zurückgeht, also in der Finanzdienstleistung, in der du ja früher tätig warst, verwirklicht ein sehr, sehr großes Unternehmen, das damals in den 90er Jahren in Deutschland ja kaum Bekanntheit hatte, also oder auch einer der Pioniere war überhaupt der angelsächsischen Investitionsgesellschaften in Deutschland, dann hat sich ja im Bankensektor und in der Finanzdienstleistung schon sehr, sehr viel getan die letzten 20, 30 Jahre.
Ja, absolut. Ich sag mal, die Banken und auch die Vermögensverwalter haben heute andere Rollen, andere Aufgaben, sind nicht nur digitaler geworden, haben sich auch in der Haltung verändert. Also ich glaube schon, dass die Bank und auch der Finanzdienstleister von 2000 oder aus Ende der 90er Jahre nicht mit dem zu vergleichen ist, mit denen, die wir heute dort draußen wahrnehmen. Und dieser Wandel wird halt weitergehen.
Du begleitest ja auch viele Unternehmen, also auch in der Finanzdienstleistungsbranche nach wie vor, bei diesem Vorausdenken und in die Zukunft auch handeln. Wir haben ja durchaus eine Zeit mit sehr, sehr großen Herausforderungen, wo der ein oder andere ja in der Nachrichtenlage überflutet wird und in so einer Schockstarre verharrt, insbesondere in Deutschland, hat man so oft das Gefühl, ja, lieber mal nichts machen, als vielleicht was falsch machen. Was sind denn da so aus deiner globalen Perspektive, du reist ja auch sehr viel, so die wesentlichen Unterschiede und Merkmale, was wir in Deutschland vielleicht gerade so ein bisschen verpassen und was auf der Welt so an uns vorbeigeht?
Naja, ich meine, wir sind halt diejenigen, die derzeit immer in den Rückspiegel schauen. Also Zukunftsbilder für uns sind halt häufig Rückspiegelszenarien. Wir denken gerade hier in Deutschland oft derzeit in Unsicherheiten, ne? Wir können damit gar nicht umgehen, was gerade passiert, Kriege. Also die Welt ist nicht nur technologisch, halt auch vom Friedensszenario in einer Welt voller Umbrüche unterwegs. Das haben wir ja so. Also zumindest die jüngere Gesellschaft so noch gar nicht wahrgenommen. Und was ich merke, wenn ich reise, und nach Covid war ich jetzt doch schon, glaube ich, 8 oder 9 Mal international wieder in der Welt unterwegs, dass unser Angstdenken geht nicht konform mit dem Zukunftsdenken anderer Märkte. Zum Beispiel in China ist es. Die Welt ist trotz der chinesischen Krisen, die halt auch da sind, die Immobilienkrise, dann auch ein technologischer Umbruch, das sind Möglichmacher. Die wollen halt nach vorne gehen. Und ich merke hier bei uns immer wieder, wenn ich zurückkomme, dass wir halt in so einer Schockstarre verharren dort. Und das ist halt so ein typisch deutsches Thema.
Weil du gerade China ansprichst, hat es vielleicht auch was mit der politischen Situation dort zu tun, ähnlich wie in Amerika, wo es halt einen gibt, der die Richtung klar vorgibt. Ob die Richtung dann klar ist, deswegen ist ja nochmal eine andere Frage, aber ich denke, das politische System spielt ja hier schon auch eine Rolle.
Ich meine, wir sehen halt China mit unseren Augen, und das wichtigste Exportgut, was wir hier aus Deutschland exportieren in den letzten Jahren, ist halt unsere Moralvorstellung geworden. Oder das war unsere Moralvorstellung. Wir versuchen natürlich immer, unsere Wertung über andere Kulturen zu stülpen. Und ich habe halt einfach gelernt in den letzten 30 Jahren Reisen, dass wir die Welt dort draußen nicht unbedingt nach unseren Maßstäben beurteilen können. Ja, also Menschenrechtsverletzungen kann man nicht tolerieren. Auf der anderen Seite das wirtschaftliche System in China mit dem Wissen, was wir von hier haben, vielleicht sogar auch nur angelesen oder medial übergestülpt bekommen, da kann man China nicht beurteilen. Ich glaube, man muss vor Ort sein, um zu verstehen, wie diese Strukturen da funktionieren. Dort vielleicht ein Beispiel. In China ist Tempo wichtiger als Perfektion. Das würde unserem wirtschaftlichen Denken hier entgegenstehen. Wir wollen alles perfekt machen. Unsere Ingenieure schauen erstmal, wenn sie ein neues Problem angehen, wie viel schief gehen kann, bevor sie dann halt an Innovationen denken. Das ist in China genau andersrum, ne? Das heißt also, dort muss man schnell sein und man muss halt auch Ansätze ausprobieren, über Nacht verwerfen. Wenn es halt um Wandel geht, in Shenzhen, wo ich gerade war, wird ein neuer Geschäftsansatz ausprobiert. Das funktioniert nicht. Er wird umgestellt über Nacht, und bei uns wird aber erstmal diskutiert, ob es diesen Wandel überhaupt geben darf. Ne? Und das ist halt das, was ich so direkt sehe.
Amerika im Vergleich, da sind die Firmen letztendlich ja auch gerade im Technologiebereich sehr innovativ. Gut, aus China hat man jetzt ja auch mit dem Thema ChatGPT und der Diskussion, ob es da aus Asien die besseren und schnelleren Wettbewerber gibt. Ähnliche Entwicklungsschritte gehört Europa, insbesondere Deutschland, hängt in dem Bereich ja enorm zurück. Ist es auf dieselben Gründe zurückzuführen, auf dieselbe Angst oder Schockstarre letztendlich? Oder was haben wir, unabhängig jetzt mal von Branchen, in den letzten 10, 15 Jahren an der Stelle verpasst?
Ne, ich glaube, wenn man die Märkte, und ich war ziemlich viel im Silicon Valley unterwegs, 2013, 14, 15, 16 so, wenn man das halt mal direkt mit China vergleicht und uns in der Mitte, in den USA ist halt das Geld und der kulturelle Ansatz in diesem großen Tal zwischen San Francisco und San Jose, wo quasi die Technik der heutigen Zeit entstanden ist. Und dort hat man halt auch viele Startups, die gute Ideen haben, die dann auch finanziert wurden. Bei uns ist einfach das Geld, also die finanziellen Mittel sind gar nicht da, wenn ein Startup mit einer Idee kommt, das halt auch umzusetzen. Mhm. In China auf der anderen Seite ist halt weniger Kapital vorhanden, aber der unstillbare Wille, nach vorne zu kommen. Und ich merke, dass also technologisch spielt China eine immer größere Rolle. Wir werden vielleicht nachher auch nochmal über Robotik reden. Also das ganze Thema Cobots, das, was da auf uns zukommt, also der Rasenmäher-Roboter mit zwei Beinen, der unseren ganzen Haushalt managt, der zukünftig die Wäsche wäscht, die Spülmaschine ausräumt, der quasi menschenähnliche Züge hat, was die Körperhaltung angeht, weil er muss ja auch mit dem Menschen leben und arbeiten. Das wird alles aus China kommen. Mhm.
Ja, viele Themen letztendlich. Ich war auch auf deiner Webseite die letzten Tage und habe mir mal einen Blick in deine Keynotes erlaubt, die du ja, du machst ja mittlerweile, glaube ich, bald deinen 1700. öffentlichen Vortrag. Ja. Da komme ich nochmal zurück zu ein paar Themen letztendlich, die ich aus deinen Keynotes so rausgenommen habe. Und ich versuche einfach in den nächsten 30 Minuten so einen Bogen zu schaffen, dass wir einen Einblick gewinnen in deinen Wissensschatz letztendlich, in deine Erfahrungen, nicht nur eben aus der Banken- und Finanzszene, sondern eben auch durch deine vielen, vielen Reisen und Vorträge, was du da anderen Leuten schon in größerem Stile wie mir jetzt heute erstmal und meinen Kunden auf den Weg gegeben hast. Wir kommen nochmal zurück so auf die Bankenlandschaft. Also unweit von mir, so 150 Meter entfernt, befindet sich eine Sparkassenfiliale. Da gehe ich ab und zu noch hin, aber nur an den Geldautomat. Ich sehe da dann auch drei Damen drin sitzen, die langweilen sich. Mittlerweile sind Filialen ja weggestorben, gerade im ländlichen Bereich. Wenn wir so die Bank in 5 Jahren mal betrachten, dann glaube ich, wird es die Filiale bei mir am Eck vorne nicht mehr geben. Und dieser ganze Bereich letztendlich ist ja so auch schon ein Sinnbild der Disruption, also der ganze Zahlungsverkehr. Wir reden heute über Bitcoins und alle möglichen Dinge, die in der Zukunft letztendlich dann Realität werden oder schon in der Realität angekommen sind. Auf der einen Seite erschreckend, wie sich Dinge verändern, weil der Kundenkontakt bleibt natürlich auf der Strecke. Gerade früher war die Sparkasse so ein bisschen Treffpunkt und auch Anlaufstelle für die Kommunikation jedes Geschäftsmanns. Aber die Vertriebswege verändern sich und auch die Bank als Geschäftsmodell, der Beruf des Bankkaufmanns hat sich dramatisch verändert. Wenn du da ein paar Takte mal vielleicht aus dem Beispiel der Bankenlandschaft erzählen magst, wie das in Deutschland so passiert ist oder wo wir da in 5 Jahren auch stehen werden.
Ja, ich meine, die Banken hatten natürlich früher andere, oder das Geschäftsmodell einer Bank war früher anders gelagert. Ne? Sie hatten halt das altbekannte Sparbuch und das Girokonto, was auf der einen Seite Heimat des Geldes war oder der natürliche Aufbewahrungsort von Geld, was ja heute im Zeitalter von Neobrokern, Direktbanken nicht mehr unbedingt die Filiale sein muss. Also ich selber merke es an mir. Ich glaube, ich war gefühlt 8 Jahre in keiner physischen Bank mehr, es sei denn, ich habe einen Vortrag für eine Bank gemacht, aber bezogen auf meine eigenen Aktivitäten gehe ich nicht mehr in eine Filiale. Und ich meine, Sie ihr alle da draußen, die jetzt zuhören, stellen sich wahrscheinlich auch die Frage, wann war ich das letzte Mal physisch in einer Bank? Also Zahlungsverkehr wird unbarer. Das hat sich spätestens seit der Pandemie auch nochmal verstärkt. Ich habe ja sehr viel Vorträge für Banken in Deutschland gemacht und auch Zahlungsverkehr-Vorträge für große übergeordnete Banken, die dann ihre Zahlungsverkehr-Spezialisten dabei hatten. Und vor 5 Jahren hat man nicht geglaubt, dass wir in der Zahl unbar bezahlen, wie wir das heute machen. Also ich glaube, das Geschäftsmodell wird sich halt wandeln. Was die Bank natürlich noch hat, als großen Vorschuss, sie genießt halt das Vertrauen dort draußen. Und mit diesem Vertrauen kann man natürlich arbeiten in der Zukunft. Aber das Geschäftsmodell, Geld reinzunehmen, es aufzuteilen und wieder rauszugeben, wird nur ein ganz, ganz kleiner Teil sein. Zahlungsverkehrerträge, wenn man eine Bankenbilanz anschaut, sind natürlich auch massiv geschrumpft. Wir merken das halt, dass die klassischen Geschäftsbanken heute jetzt immer mehr Gebühren auf ihre Konten haben wollen, weil irgendwie brechen denen natürlich die Zahlungsverkehrprovisionen weg. Aber das wird auch bedingt durch den Druck der Neo-Broker und Direktbanken wahrscheinlich wieder weniger werden, dass ein physisches Konto einfach Geld kostet.
Wir hatten ja früher so große Namen wie eine Dresdner Bank oder eine Deutsche Bank oder was auch immer, auch allein nach Marktkapitalisierung haben die nicht nur im Deutschen oder im Europäischen, sondern auch weltweit mal als große Namen geklungen. Mittlerweile, wenn man so die Marktkapitalisierung anschaut, dann findet man da bei den Großen eher so Unternehmen wie PayPal, eine Mastercard, eine Visa letztendlich, was ja alles Dinge sind, die diesen Trend bestätigen. Wenn man jetzt mal von der Bank weiterdenkt in andere Wirtschaftszweige, die ja noch nicht so disruptiv erfasst worden sind, denen das aber oder Ähnliches bevorsteht. Ich denke da beispielsweise an den Taxibereich mit Uber oder ich denke beispielsweise an das klassische Fernsehen, wie wir es heute kennen, abgelöst durch Netflix. Das sind ja alles Entwicklungen, die kriegt man zwar schon so mit, aber ich denke, viele Kunden haben gar kein Verständnis dafür, welche Riesen da im Hintergrund entstanden sind. Also eine Uber beispielsweise hat eine Marktkapitalisierung, die dreimal so groß ist wie eine Volkswagen oder wie eine Mercedes oder Porsche, ein Unternehmen, was ja eigentlich keine Taxis besitzt. Alles geht in die Richtung. Und was denkst du, wird die nächste Bastion sein von denen, die ich da gerade so erwähnt habe?
Na, du sprichst Uber an, das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Ich habe, glaube ich, meine erste Uber-Fahrt 2014 oder so gemacht, habe die App runtergeladen, bin ich glaube, von Redwood City nach San Francisco zum Flughafen gefahren. Ich habe als allererstes mal eine Willkommensmail bekommen. Danke, dass du Uber fährst. Danach, als ich ausgestiegen bin aus dem Taxi, aus dem Uber, habe ich eine detaillierte Abrechnung bekommen. Was hat es gekostet? Welche Fahrstrecke bist du gefahren? Und bitte bewerte jetzt diesen Service. Das war ein mexikanischer Uber-Fahrer und der kam dann noch, als ich ausgestiegen bin, zu mir. Ich habe ihm gesagt, das sei meine erste Fahrt. Und er sagt zu mir, weißt du, wenn du jemals in Mexiko bist, fahr nie Taxi, fahr immer Uber. Und ich sage, warum soll ich das machen? Warum soll ich kein Taxi fahren? Er sagt, Uber weiß, wo du bist. Ja. Also quasi, die tracken dich total. Und ja, wenn wir das Geschäftsmodell anschauen, in Deutschland ist es ja, wir haben ja auch Uber, aber das sind halt alles lizenzierte Taxifahrer, die halt für Uber fahren. Ich glaube, dass wir hier durch unsere Regulatorik dieses Geschäftsmodell gar nicht so wahrnehmen, ne? Dass halt auch Privatpersonen mit ihrem eigenen Auto von A nach B Menschen mitnehmen können und dafür halt auch Geld bekommen. Das ist das Geschäftsmodell der letzten 10 Jahre bis heute. Die Zukunft wird sein autonomes Fahren. Wenn wir heute ja schon in San Francisco unterwegs sind, Waymo zum Beispiel, ein vollkommen autonom fahrendes Taxi ohne Fahrer, wird per App bestellt, kommt, nimmt mich mit und verschwindet wieder. Das wird halt den Markt komplett revolutionieren, weil es auch andere Geschäftsmodelle zerstört. Ich arbeite gerade einen Vortrag aus für einen großen deutschen Flughafen und wenn man mal tief in das Geschäftsmodell eines Flughafens schaut, dann sind 20% der Erträge des Flughafens Parkhausgebühren. Mhm. Wenn wir zukünftig autonom fahren, dann fährt uns ein Auto dorthin, setzt uns ab und verschwindet wieder ins Nichts. Wenn wir in Asien unterwegs sind, zum Beispiel Shenzhen als Stadt, wo halt mehrere tausend Taxis voll elektrisch autonom sich irgendwo aufladen, dann sind das Modelle, die für uns hier Science Fiction sind, aber dort in der Welt dort draußen ist es schon Realität, das ist schon jetzt, ne? Das ist nicht das, was morgen kommt, das ist heute schon da, es kommt vielleicht morgen, spätestens übermorgen bei uns und es wird uns hier drastisch verändern.
Also es wird ja nicht nur das viele Berufsbilder verändern letztendlich, also das Berufsbild des Bankkaufmanns habe ich schon angesprochen, das wird es nicht mehr geben, zumindest nicht im klassischen Sinne, so wie ich das mal gelernt habe. Den Taxifahrer wird es nicht mehr geben, aber ich denke, da sind noch ganz andere Zweige letztendlich vor uns, die sich massiv verändern werden, wahrscheinlich auch verändern müssen. Ich glaube, Bill Gates hat mal das Zitat geprägt, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Da sind wir in der Evolutionsstufe gefühlt in Deutschland noch ein bisschen ein Stück weg. Also zumindest nehme ich so wahr, meine Tochter wird jetzt gerade einen Führerschein machen. Ich glaube, die war physisch bei 3 Ämtern inklusive der Fahrstunde mit 27 Zetteln und 12 Elternunterschriften. Also stehen wir uns da wieder mal selber im Weg und ist da der Bürokratismus, angefangen vom Datenschutz und der Regulatorik, ein massiver Bremsklotz auch für die globale Wettbewerbsfähigkeit.
Ich glaube, das ist, da sprichst du was an, Regulatorik, das ist halt ein Thema, was wir bei uns quasi bis zur Perfektion betreiben. Es gibt ja Regeln, ich kann da so viele Geschichten zu erzählen. Unlängst hörte ich am Telefon auch von einem deutschen Beamten, der mir am Telefon sagte, wir sind hier in Deutschland und da gibt es Regeln, auch wenn das halt nicht vielleicht plausibel ist, aber es gibt Regeln. Und ich glaube, diese Überregulierung, die nicht nur deutsch, auch vielleicht europäisch ist, wird uns in vielen Geschäftsmodellen, das wird uns deutlich zurückwerfen. Und die Geschwindigkeit ist quasi das, was wir in Zukunft sehen, was uns oder was andere Märkte wettbewerbsfähiger macht. Also im Buddhismus gibt es so eine Weisheit, die sagt, also der Buddha hat mal gesagt, die gefährlichste aller Meinungen der Weltbevölkerung ist, dass wir glauben, wir hätten Zeit. Und technologisch trifft uns das gerade mit voller Härte. Wir glauben ja, wir haben Zeit, aber wir haben die Zeit nicht, weil andere halt viel, viel schneller sind als wir. Das merken wir zum Beispiel im Thema Elektromobilität. Die Kernkompetenz der deutschen Automobilindustrie wird jetzt bis ins Mark erschüttert, weil halt irgendwie Märkte insbesondere die Chinesen schneller und auch bessere Autos bauen, als wir es halt in der Vergangenheit getan haben.
Und dann auch noch preisgünstiger wahrscheinlich.
Und auch noch preisgünstiger. Ich komme ja gerade aus China zurück. Ich habe 60 Unternehmen besucht in 2 Wochen und wir waren bei Xiaomi, eigentlich ein Smartphone-Hersteller, die Nummer 3 auf der Welt, die seit 2,5 Jahren Autos bauen. Und wir waren in einer Dark Factory, also in einer Fabrik, wo vollkommen automatisch Autos hergestellt werden. Von der Warmbehandlung des Bleches bis zur Lackierung sieht man da keinen Menschen. Man muss auch das Licht einschalten, weil Roboter arbeiten im Dunkeln. Mhm. Am Ende kommt alle 100 Sekunden ein Auto raus, da hinten in einer Top-Qualität. Wir waren auf der Teststrecke mit dem Fahrzeug 2 Sekunden von 0 auf 100. Und das war schon ziemlich beeindruckend zu sehen. Jetzt dürfen wir natürlich unserer Industrie keine Angst machen. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät, aber wir müssen halt wirklich intensiv schauen, wo denn unsere Kernkompetenzen liegen und wo wir zukünftig halt wettbewerbsfähig bleiben.
Was empfiehlst du denn, wenn du Kinder hast und die treten jetzt dann aus der Schule aus ins Berufsleben ein? Ich meine, da sind ja so viele Möglichkeiten und so viel gefühlt auch in der Veränderung. Wir haben hier auch die Überschrift, die Zukunft des Arbeitens. Da geht es ja nochmal einen Schritt weiter zurück. Wie funktioniert Schule heute? Wie komme ich aus der Schule raus? Wie bin ich fürs wirkliche Leben gerüstet? Vielleicht da auch nochmal so ein bisschen ein Vergleich zwischen uns in Deutschland. Ich denke, das Schulsystem per se ist nicht unbedingt das Schlechteste und die kriegen gut was mit. Aber auch hier, glaube ich, müssen wir viel agiler sein und viele Dinge nochmal in Frage stellen.
Ja, ich glaube, unser Schulsystem ist ziemlich reformbedürftig, weil es lehrt halt noch mit einer Technik, die es halt in den letzten 30 Jahren gelehrt hat. Das war vielleicht früher gut. Heute müssen wir mal über Lernen diskutieren. Das heißt also, wenn ich heute als Nicht-Abiturient vielleicht mit 16 die Schule verlasse, als Abiturient vielleicht mit 19 oder 20, bin ich dann für das Leben vorbereitet? Ich würde sagen, nein, weil ich habe halt zwar eine ganze Menge Wissen bis zum Abitur gelernt, aber wie die Zukunft aussehen wird, das habe ich nicht gelernt. Und ich glaube, dass 50-60% aller Berufe, die ein heute 20-Jähriger zukünftig ausübt, die gibt's noch gar nicht. Also wie soll ich eine Fähigkeit erlernen für einen Beruf, den es vielleicht erst morgen oder übermorgen gibt? Und das ist das, was halt, wo unser Schulsystem dran krankt. Auch das föderalistische System, dass es halt auf Bundesländerebene funktioniert, dass ein Abitur in Bayern anders ist wie ein Abitur in vielleicht in Hamburg, beziehungsweise vom Wissen her. Es ist sicherlich angeglichen worden in den letzten Jahren. Aber unser Problem ist halt dort, dass wir nicht zukunftsorientiert lehren. Dass wir das iPad, was es jetzt ja auch schon 15 Jahre gibt oder 14 Jahre, dass wir es nicht als Standard Schulmittel sehen, dass wir jetzt, wo diese ganze Diskussion um ChatGPT und die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, dass wir versuchen, es zu unterbinden, zu verhindern, anstatt zu sagen, okay, wie arbeite ich denn damit? Mhm. Ich erinnere mich, 2014 im Silicon Valley habe ich oft Freunde besucht und die Kinder auch morgens in die Schule gefahren. Und ich sage, was macht ihr heute? Die waren also so 8, 9, 10 Jahre alt. Und die sagen, heute lernen wir Videoschnitt mit YouTube. Mhm. Das gibt es in unserer Schule wahrscheinlich heute noch nicht. Also wir werden nicht darauf vorbereitet. Wir werden auch nicht auf das Leben vorbereitet. Also ich kann nicht unterschreiben, dass wir ein gutes Schulsystem haben. Ich glaube, unser Bildungssystem ist extrem reformbedürftig.
Mhm. Also ja, bin ich bei dir. Wobei auf der anderen Seite ja, und du gibst mir da schon eine ganz gute Orientierung, diese Beständigkeit, die man früher bei einem Berufsbild gesehen hat, also jemand hat eine Ausbildung gemacht, wurde dann Bankkaufmann, hat dann seine Karriere in der Bank gemacht oder einer hat bei Siemens begonnen und hat bei Siemens dann auch den letzten Arbeitstag zugebracht. Ich denke, da wird viel, viel mehr Bewegung reinkommen und die nächste Generation, denke ich, wird auch viel, viel agiler ins Berufsleben einsteigen. Also ich denke, heute hat man nicht mehr denjenigen, der sagt, ich fange jetzt einmal bei einer Firma an und werde da alt irgendwie, was ich ja gut und spannend finde, wenn sich da der Horizont erweitert und sich neue Perspektiven auftun. Auf der anderen Seite geht aber durch diese ja, ich nenne es mal verlorene Identifikation mit einem Beruf oder mit einem Unternehmen, glaube ich, auch ein Stück weit verloren, was so dieses Made in Germany historisch ein bisschen ausgemacht hat. Weil Firmen sind, glaube ich, oft auch gewachsen durch Leute, die viele, viele Jahre motiviert waren, für dieses Unternehmen zu arbeiten, die das Unternehmen mit groß gemacht haben. Aber ich denke, das ist zum einen so ein Generationenthema, zum anderen haben sie aber wahrscheinlich auch die Firmen verpasst, die Leute dann auch so begeistert in der Firma zu halten und zu motivieren.
Ja, ich glaube, dass es ein Technologiethema ist, ein Generationenthema und aber auch ein Führungsthema, dass wir heute immer noch heute mit Macht und Angst führen wollen, aber nicht neue Führungstechniken akzeptieren. Wir haben ja diese ganze Diskussion jetzt um das Thema Homeoffice, um das Thema digitales Arbeiten, hybrides Arbeiten. Ne? Ich meine, da gibt es ja die modern denkenden Unternehmen, aber es gibt letztendlich auch viele, die zum alten Status quo zurück wollen. Und das macht halt die neue Generation einfach nicht mehr mit, weil sie einfach gesagt haben, ich gehe nicht mehr jeden Tag in ein Büro, weil ich kann ja viel, viel besser von da arbeiten, wo ich halt arbeiten will. Und da merken wir, dass hier alte Führungskräfte auf neu agil denkende Generationen von Mitarbeitern treffen.
Du hast auch die Mobilitätswende letztendlich angesprochen, auch mit der Schlüsselindustrie in Deutschland, der Automobilindustrie. Jetzt bin ich natürlich neugierig, weil ich selber war nie in Asien. Du hast da schon ein paar Beispiele ausgeführt oder auch die USA, wo ja diese selbstfahrenden Autos schon in San Francisco unterwegs sind. Wenn du da nochmal einfach so ein paar Takte schilderst, wie du das dort erlebst und in welchem Zeitfenster sich da auch Dinge verändert haben. Ich meine, ich hätte sicherlich noch Respekt und wahrscheinlich die meisten anderen Deutschen auch, wenn ich da auf der Autobahn mit 150 mein Steuer loslasse. Es gibt ja auch bei uns schon solche Fahrzeuge, aber irgendwie hat man noch so ein ungutes Gefühl dabei.
Ich bin das erste Mal autonom gefahren 2017 auf einer Teststrecke auf der CES in Las Vegas. Ich habe auch für den ein oder anderen deutschen Fernsehsender von dort mal berichtet. Das war eine Technologie, die eigentlich primär aus Deutschland kam zum damaligen Zeitpunkt von einem großen Technologiekonzern hier. Die haben es halt dort ausgerollt. Und mittlerweile fahre ich in einem autonomen Auto meines Erachtens viel sicherer als in einem von einem Menschen gesteuertes Auto. Ich meine, man muss ja nur mal gucken, man steigt in ein Taxi, unlängst in Wien, der Taxifahrer agiert mit drei Handys, schaltet noch am Radio rum und dann denke ich, ui, das ist unsicherer als vielleicht ein Fahrzeug, was ein LiDAR-Radar hat, verschiedenste Kameras, alle Fahrassistenzsysteme, die es gibt. Also ich glaube, das Gefährlichste am autonomen Fahren ist noch das nicht-autonome Fahren. Das heißt also quasi, dass sich autonom fahrende Autos in einem Umfeld bewegen, wo auch noch von Menschen gesteuerte Fahrzeuge fahren. Das ist halt der größte Unsicherheitsfaktor. Das ist wie in der Luftfahrt zum Beispiel. Das Gefährlichste am Fliegen ist, dass halt auch das Instrumentenflug und Sichtflug in manchen Luftraumbereichen noch zusammentreffen. Also da kann halt der Faktor Mensch noch den Unfall verursachen. Aber du sprichst halt die Mobilitätswende an und ich glaube, dass hier nicht nur das autonome Fahren oder die Veränderung des Antriebskonzeptes eine Rolle spielen, sondern auch Mikromobilität. Ne? Also ich selber, wenn ich unterwegs bin, ich nutze ziemlich viel Street-Scooter in der Stadt, fahre mit der U-Bahn von A nach B und die letzte Meile, wenn ich es eilig habe, nutze ich halt den Roller. Und das ist für uns so ein zweischneidiges Schwert in Deutschland. Wir lesen jetzt immer mehr, dass Städte diese Rolle aus der Stadt verbannen. Das liegt aber daran, dass wir die Rolle auf die Straße zwingen und dafür sind sie einfach nicht gemacht. Ich glaube, in anderen Ländern kann man damit auch auf Gehwegen fahren und man muss halt einfach Regeln schaffen, was mache ich mit Mikromobilität und nicht direkt das Thema verbieten oder aus den Städten verbannen. Aber ein anderes Thema, was zunehmend kommt, wird auch People Transportation Drohne sein. Also ich beschäftige mich jetzt sehr intensiv mit Drohnen seit 3 oder 4 Jahren. Und gerade bei Ehang in der Greater Bay Area, GBA sagt man in China, sitzen ja viele dieser Drohnenhersteller. Also DJI sitzt dort, aber auch Ehang. die erste Lizenz in China haben zum Transportieren von Menschen. Wir haben uns das angeschaut, sind physisch autonome Drohne geflogen und das zum Zeitpunkt, wo Volocopter und auch das andere deutsche Unternehmen hier insolvent gegangen sind, gibt es dort schon eine Commercial License zum Fliegen von Menschen in Drohnen.
Was ja nicht nur dann die komplette Fortbewegung verändern würde, sondern auch Städtekonzepte und auch den Bau des mittleren Rings in München irgendwie. Die Dinge werden ja dann alle letztendlich, müssen ja neu gedacht werden. Also wenn ich heute nach Köln rein muss oder von Köln wieder raus muss, dasselbe gilt ja für München, dann verbringe ich Tage und Wochen pro Jahr im Stau irgendwie. Diese Dinge, die hat ja jeder ganz gerne mal los, aber keiner will so recht gefühlt auf sein liebstes Kind, auf das Auto verzichten. Das ist nochmal die Kehrseite der Medaille und auch so ein bisschen ein deutsches Thema im Speziellen.
Ich glaube, das wird irgendwann weggehen, dieses Thema. Spätestens, wenn halt die Elektromobilität zunehmend Einzug gehalten hat, dann ist, dann werden wir mehr chinesische Autos hier auf der Straße haben als deutsche. Ob wir das chinesische Auto so lieben werden, weiß ich nicht, ob das kommen wird. Ich glaube, dass wir auch in der nächsten Generation umdenken. Du hast gesagt, deine Tochter war es, ne, die gerade ihren Führerschein macht. Es gibt ein interessantes Buch, Der letzte Führerschein-Neuling ist schon geboren. Da geht es halt darum, dass man zukünftig gar keinen Führerschein mehr braucht, geschweige denn ein eigenes Auto. Ja. Und dieses sich verändernde Mobilitätskonzept wird auch dafür sorgen, dass wir Städte anders denken. Ob wir jetzt Paris, Kopenhagen nehmen oder ich war unlängst in Antwerpen, wo halt das Fahrrad die Stadt regiert, wo Fahrradstraßen halt doch in einem größeren Ausmaße vorhanden sind und wo Lebensqualität und Ruhe in der Stadt einkehrt. Oder selbst in Shenzhen, der grünsten Stadt Chinas, vielleicht sogar der grünsten Stadt Südostasiens, wo man an der Ampel stehen kann, in einer Millionenstadt, wo Tausende von Autos vorbeifahren und wir können uns ganz normal unterhalten, weil alles passiert leise. Wenn ich dagegen in New York an der Fifth Avenue stehe und das alles laut, es hupt, es stinkt, da sehe ich das krasse Gegenteil. Und ich glaube, das wird sich anders entwickeln in den nächsten Jahren. Also die USA wird sicherlich einen Schritt zurückfallen, was die grüne Mobilität angeht, und Asien wird dort die Führungsrolle einnehmen.
Kommt diese Disruption in der Mobilität letztendlich dann aus dem unbedingten Willen Asiens, da Vorreiter zu sein und den eingeschlagenen Pfad zu Ende zu gehen, oder kommt es eher aus den Klimazielen und dem Problem letztendlich, was wir da ja seit Jahren und Jahrzehnten wissentlich vor uns herschieben? Das wäre auch so eine spannende Frage. Also in Deutschland, denke ich, kommt es, wenn dann, von der Politik, solange die Politik aber die Geißel der Wirtschaft ist, also in dem Fall der Automobilindustrie, schieben sich gegenseitig die Bälle zu, bis der nächste Vorstand gewählt ist oder der nächste neue Kanzler an der Macht irgendwo steht. Also so richtig passiert ist ja eigentlich gefühlt nichts, außer dass man mal so eine halbherzige Verkehrswende beschlossen hat, aber jetzt eigentlich großflächig schon wieder zurückrudert. Woher kommt dieser Wechsel?
Ich glaube, dass der Wechsel wird aus der Wirtschaftlichkeit kommen. Ne, wie bei jeder neuen Technologie, am Anfang ist es teuer. Und wenn man sich Social-Media-Posts anschaut, ich mache das sehr, sehr gerne und schaue mir halt auf den verschiedensten Kanälen an, wenn irgendwas über Zukunftsmobilität, gerade Elektromobilität, gepostet wird, dann ist der Post für mich erstmal nicht das Interessanteste, sondern die Kommentare darunter. Mhm. Also was ist denn die Haltung der Gesellschaft dazu? Und wir lesen halt dort, also es gibt ganz wenig positive Kommentare, weil ich glaube, dass jemand, der pro Mobilitätswende ist, wird da nicht posten, weil der Shitstorm ist eben auf jeden Fall, der ist direkt gegeben. Und wenn man sieht, dass wir ziemlich viel altes Denken dort in den Köpfen der Menschen haben und es werden Studien zitiert, die 15 Jahre alt sind, also was halt die Recycelfähigkeit von Batterien angeht und der CO2-Fußabdruck von einem Elektroauto, alles Dinge, die halt 10, 15 Jahre alt sind. Ich glaube, das Kernproblem und aber auch die große Chance wird sein, hier in Wertschöpfungsketten zu denken und dass die der große Wertschöpfungsvorteil in Deutschland war immer die Ingenieurskunst des Motorenbauens. Ob es BMW war, Audi, VW, Porsche. Was diese Unternehmen können, ist bis ins Detail einen Verbrennungsmotor bauen und den auch sicherlich zukunftsfortschrittlich zu bauen. Was sie nicht können, ist halt Batterie. Und sie haben halt nie in Richtung Batterie gedacht. Es gibt kein wirklich deutsches Unternehmen, was halt großflächig eine eigene Batteriefertigung hat. Und somit ist halt der große Bereich der Wertschöpfung des Automobils abgegeben an die Asiaten, respektive an die Chinesen. Und das führt einfach dazu, dass selbst wenn VW ein tolles Auto baut, ich selber habe gerade, kann ich nachher noch was zu sagen, ein Elektro-VW gekauft. Was sie halt nicht können, ist wirtschaftlich Batterien zu fertigen. Und somit ist das deutsche Elektroauto immer teurer als das asiatische. Und was die deutschen Unternehmen halt auch auf den Auslandsmärkten nicht verstanden haben, dass ein asiatischer Automobilkäufer hat halt andere Kriterien an sein Auto als ein deutscher Automobilkäufer. Und wir wollten halt unser deutsches Wissen dort halt auf den chinesischen Kunden überstülpen. Und das hat halt nicht funktioniert. Und deswegen sind wir da, wo wir heute sind, weil VW zum Beispiel als großes deutsches Unternehmen liefert halt nur 15% der Autos nach Deutschland. Der Rest ist irgendwo auf der Welt unterwegs. Und jetzt mit der Zollproblematik in den USA plus halt dem mangelnden Verständnis des chinesischen Kunden ist halt der Krisenmodus da, wie er heute da ist.
Wenn ich diese Folie gerade noch anschaue und wir nochmal zurückkommen auf das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und wie sieht unsere Welt auch dort in 10 Jahren aus, dann sind ja eben auch medial viele dieser Themen wieder komplett verschwunden. Natürlich haben wir jetzt gerade andere Probleme und Herausforderungen politischer Natur und auch den ein oder anderen Krieg, der auf der Welt passiert, aber aus deiner globalen Betrachtungsweise hat ja Deutschland zumindest mal den Versuch jetzt unternommen, mit der letzten Regierung da mal wirklich hart umzusteigen, auch Ausstieg aus der Atomenergie. Wenn man da über den Teich hinüberschaut oder dann nach China schaut, da haben wir ja ganz andere Tendenzen. Wie wertest du das oder
Ich meine, wir sind ja, was unsere Umwelttechnologie angeht, aus dem Grund kläglich gescheitert, weil wir einfach einen Großteil der Bevölkerung nicht mitgenommen haben. Ich meine, das eine ist Technologie, das zweite ist Haltung und das dritte ist aber auch Kommunikationsfähigkeit. Ich meine, zum Schimpfwort des Jahres in Deutschland wurde ja in der letzten Regierung sicherlich das Thema Wärmepumpe, also quasi dieses Heizungsgesetz, was es dort alles gab. Und also technologisch, ich sitze hier gerade auch in einer Stadt, in der die Nummer 1 der fossilen Heizungserzeugung sitzt, nämlich die Firma Weiland hier in Remscheid. Die waren über ein Jahrhundert Nummer 1 in einer Technologie, Geyser, Warmwassererzeugung aus Gasheizung. Und machen jetzt Wärmepumpen, sind dort aber irgendwie Nummer 65, ne? Also quasi sind nicht Weltmarktführer, wurden aber in diese Technologie gezwungen, haben neue Werke gebaut, haben Kapazitäten geschaffen, sind technologisch sicherlich gut unterwegs, aber der Deutsche kauft das Produkt nicht, ne? Also nur mit hohen Förderungen. Und das führt halt einfach dazu, dass halt die letzte Regierung einfach es nicht geschafft hat, die Menschen abzuholen. Und die jetzige Regierung rudert natürlich zurück, ne? Also quasi schafft das Heizungsgesetz nicht ab. Aber wie du sagst, macht halt irgendwie, schraubt an Gesetzen rum, macht einen Rückschritt. Wir müssen dann nach Amerika schauen, da gibt's den großen Rückschritt. Das wird den Klimawandel nicht stoppen, ne? Also das, was wir da draußen erleben, der heißeste Juni seit Wetteraufzeichnung, die schlimmsten Überschwemmungen jetzt, also Russland kriegt das jetzt ja auch mit. Heute war komplett Moskau überschwemmt, Riesenchaos in New York. Also der Klimawandel ist ja nicht stoppbar. Und die Zukunftsfähigkeit als Teil von Unternehmenskultur hört halt nicht auf bei der CO2-Reduktion. Ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir gehen ja schon mal auf Finanzmessen. Das Thema ESG war dort
Nachhaltigkeit, 2 Jahre Trend.
Nachhaltigkeit war der totale Trend. Jetzt kriege ich das gar nicht mehr mit. Also das passiert auf diesen Messen gar nicht mehr.
Ja, mittlerweile gelten ja auch Rüstungsaktien als nachhaltig. Die werden dann irgendwo so reingemogelt an der einen oder anderen Stelle. Aber ist schon ganz spannend. Also momentan sind wir ja immer noch in dem Prozess Wachstum, Wachstum, Wachstum. Allein schon dem Wachstum der Weltbevölkerung geschuldet. Jeder will fließend Wasser, jeder will irgendwie eine Zahnpasta mal auf seinem Tisch stehen haben. Und solange die Weltbevölkerung wächst, haben wir natürlich immer die Frage des Ressourcenverbrauches auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, wie schafft man das im Einklang mit der Natur, wie beutet man die Natur nicht mehr so stark aus? Muss es sein, dass im Supermarkt 30 verschiedene Artikel für das gleiche Produkt irgendwo sind? Also früher gab es halt ein Waschpulver, heute habe ich 35 in verschiedensten Duftmöglichkeiten. Da sehe ich so die Hauptherausforderung. Also der Mensch hat ja eigentlich schon alles gefühlt, was er so braucht, aber die Industrie verleitet uns dazu, ja jeden Tag noch mehr zu konsumieren.
Naja, das ist dann gerade in dem oder in den Segmenten, wo sie mit Nachhaltigkeit vielleicht da nicht mehr punkten können. Also ich finde, echte grüne Transformation beginnt dort, wo Nachhaltigkeit nicht als Kostenfaktor, sondern als Zukunftsinvestition gesehen wird und wo so ein ESG-Reporting kein Zwang ist, sondern ein Wettbewerbsvorteil wird. Und ich glaube, dass wir von der Konsumentenseite her umdenken müssen dort. Und das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall passieren, weil wir werden die Einflüsse dort draußen zu spüren bekommen. Und die Welt wird in 10 Jahren anders aussehen, klimatisch, als sie heute aussieht. Und wir müssen halt der Generation unserer Kinder und Enkelkinder eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist. Und das ist mit der jetzigen Politik, also gerade ob man nach Westen schaut oder hier selbst nach Osten, nach Berlin schaut, ist das, glaube ich, nicht so gegeben.
Nochmal zurück auf Asien. Also haben die auch irgendwelche Klimaziele? Ich meine, Deutschland ist da ja ein kleiner Punkt auf der Landkarte. Und wenn ich so ein paar Großstädte in Asien zusammenrechne, dann haben die ja schon mehr Einwohner wie die ganze Republik bei uns.
Ich meine, wenn man sich China anschaut als Beispiel, natürlich wird da noch Strom aus Kohle Kraftwerken und auch aus Gaskraftwerken erzeugt. Aber wenn man den Wandel sieht, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Titelseite aus dem Deutschen Spiegel aus den 70er Jahren. Da titelte der Spiegel mal irgendwann die Ostsee, das schmutzigste Meer der Welt, und das Ruhrgebiet, was in der Luftverschmutzung halt irgendwo was die schlimmste Luftverschmutzung auf der Welt hatte. Wir sind dann auch transformiert und grün geworden und das Gleiche passiert in China auch. Der Status quo ist natürlich, dass der CO2-Fußabdruck dort noch groß ist, aber der Wandel, der dort passiert, der ist so enorm. Also in China wird jedes Jahr mehr PV neu installiert, als es weltweit an PV überhaupt gibt. Das heißt also quasi jedes Jahr wird die Stromerzeugung dort grüner. Und das betreiben die wirklich, das ist in dem 5-Jahres-Plan, steht das ganz, ganz oben. Als ich das erste Mal in der Neuzeit in Beijing, also in Peking war, da konnte man dort 2008 oder 2007, da konnte man dort landen und musste mit einer Maske rumlaufen, weil halt die Luft so stickig war. Wenn ich heute dort lande, gibt's diese Tage nicht mehr. Man hat die Schwerindustrie aus der Region verbannt. Man ist wirklich engagiert. Und das Spannende ist, wenn man Unternehmer trifft, zum Beispiel, ich war bei Hyperstrong, das ist ein Unternehmen, die beschäftigen sich mit Großspeichern. Und der Vorstandsvorsitzende von Hyperstrong war viele Jahre bei Siemens Energy, ich glaube 6 Jahre. Also der kennt auch den deutschen Strommarkt sehr gut. Und der sagt, ihr seid verrückt in Deutschland, dass ihr nicht neben jedes Windrad, was ihr baut, auch einen Großspeicher hinstellt, so ein 20-Fuß-Container. Das ist eine genormte Größe an Speicher, die es mittlerweile gibt. Und wenn zu viel Strom ist, dann schaltet doch bitte die Windkraftwerke nicht ab, sondern die Windräder, sondern speichert den Strom. Und der ist innerhalb von einer Sekunde wieder im Netz, wenn der Wind nachlässt. Also dieses ganze Thema Energieerzeugung werden wir vielleicht auch an die Chinesen abgeben, also was halt Zukunftstechnologie angeht. Also da mache ich mir sehr viel Sorgen, insbesondere wenn ich halt viel in Asien unterwegs bin, wie dort Zukunft gestaltet wird.
Wenn ich auch über die Zukunft so im digitalen Segment nachdenke und die großen Player mal anschaue, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia und Co., dann haben wir hier die Zukunft ja auch schon ein Stück weit abgegeben und unsere eigene Zukunft. Ich sage mal so spaßeshalber, Google weiß schon besser wie ich, wo ich den nächsten Urlaub verbringen werde, aufgrund meiner historischen Suchergebnisse und dergleichen. Oder wenn ich mit meiner Frau 10 Minuten über den Hund spreche, dann kriege ich plötzlich Hundefuttern.
Ja, aber Martin, Google ist ja da zunehmend irrelevant. Wenn man sieht, dass halt, wenn man auf Digitalkongressen unterwegs ist und sieht, dass halt, dass Suchanfragen bei Google um 50% reduziert sind und Suchanfragen bei diversen LLMs, also Large Language Models wie ChatGPT zum Beispiel, um 60, 70, 80% steigen. Das heißt also quasi, die Zukunft der Suche und die Zukunft der vernetzten Information findet nicht mehr bei Google statt. Und ich glaube, dass Apple, die ja das ganze Thema AI sehr stiefmütterlich behandelt haben in der letzten Zeit, wird dieses Jahr mit einer Überraschung, glaube ich, uns den Herbst versüßen.
Bin ich gespannt. Also da kann es sicherlich auch eine ganz disruptive Entwicklung geben. So wie es damals Nokia erlebt hat, weiß man, glaube ich, noch nicht so recht, wer da am Ende als der große Gambler in Anführungszeichen rausgeht aus dieser
Aber
Geschichte.
wir haben einen Bereich, vielleicht würde ich das noch kurz ansprechen. Ich weiß nicht, haben wir noch was Zeit oder laufen wir aus der Zeit raus? Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist das Thema jung sterben, aber möglichst spät. Ne? Bekannt als Longevity, quasi Langlebigkeitsforschung. Und dort sind die Amerikaner ja ganz weit vorne. Aber wenn man dort nach Asien schaut, ist natürlich auch dieses ganze Thema Übergewicht in Asien ein Riesenthema, ungesunde westliche Ernährung, die dort Einzug gehalten hat. Also da sind sie auch in der Forschung schon sehr, sehr weit, ne? Also sowohl auf der amerikanischen als auch auf der asiatischen Seite. Das heißt, mir hat unlängst ein Longevity-Forscher gesagt, wir müssen 10 Jahre durchhalten, dann können wir 95% aller lebensbedrohlichen Krankheiten in die Schublade stecken, weil die haben wir dann halt quasi. Also dann gibt es Medikamente dafür, beziehungsweise dann haben wir manche Krankheiten komplett ausgerottet.
Spannende Perspektiven. Also Mannes ist ja schon Realität außerhalb der Landesgrenzen, wo ich bis dato noch nicht war, wo du uns einige spannende Einblicke so gegeben hast. Mannes klingt nach wie vor wie Science Fiction, dass da Autos durch die Luft fliegen und ich selber keinen Führerschein mehr brauche. Ich denke auf jeden Fall, wir haben sehr, sehr spannende Jahre vor uns. Also ich erinnere mich damals noch an die Entwicklung des Internets und an AOL. So mit Boris Becker haben die damals, glaube ich, geworben, bist du schon drin im Internet? So mit ChatGPT und den ganzen Entwicklungen, die
Aber
diese.
erinnerst du dich noch an Yahoo?
Ja, die gibt es
Ja,
ja
aber
noch.
ja, als Yahoo so die Standard-Suchmaschine war und dann als Google, als ich bei Fidelity begonnen habe, war Google ja noch ein Startup im Silicon Valley. Und dann hat man nie gesagt, Google, wer wird das sein? Heute haben wir mit OpenAI und anderen Unternehmen halt Unternehmen, die wir anschauen und sagen, hat Google noch eine Relevanz oder wird Google das Yahoo von morgen sein? Das sind natürlich alles Fragestellungen, die wir vielleicht in 5 Jahren sehen und sagen, Mensch, da war damals dieser verrückte Zukunftsforscher, der gesagt hat, Google wird es vielleicht nicht mehr geben oder vielleicht wird Amazon auch morgen nicht mehr da sein in der Form, wie es heute relevant ist. Das sind alles Dinge, die können durchweg passieren, ja.
Du bist ja ein Mensch, der denkt sehr positiv in die Zukunft immer. Also darum bist du ja auch eigentlich Zukunftsforscher bei manchen Nachrichten, die da so täglich durch den Äther kommen. Wenn ich heute um 20 Uhr einschalte, um 20:15 Uhr wieder ausschalte, dann war das Wetter auch noch schlecht. Also mir fällt es, ich bin ja auch da ein bisschen deutsch geprägt oder deutsch geblieben, zunehmend schwerer bei dieser Weltlage. Welchen Ratschlag gibt es denn da den Zuhörern mit für die Zukunft?
Ja, ich glaube, ich muss resilienter werden dort, ne? Also ich muss Klarheit schaffen als diesen dauerhaften Nachrichteninput, ne? Also das heißt, natürlich kann ich Zukunft nicht denken, wenn ich in Schlagzeilen und neuen Krisen denke. Das heißt, ich glaube, also primär, ich schaue Nachrichten heute anders. Ich stelle mir auch immer die Frage, warum bekomme ich jetzt diese Nachricht? Warum liefert mir NTV, RTL oder selbst ARD und ZDF jetzt diese Information? wir werden ja nur mit schlechten Nachrichten bombardiert und ich versuche mein Brain auch immer mit positiven Nachrichten zu füttern, nämlich ich schaue mir Medizinzeitschriften an, wo halt Durchbrüche passieren und ich schaue auf der technologischen Seite, was hilft uns diese Innovation jetzt und versuche halt also wirklich positive Informationen aufzusammeln, aber auch einen Tag in der Woche einen kompletten Nachrichtenstopp zu machen und auch mein Handy auszuschalten. Ich versuche viel zu schlafen, viel mehr als früher. Deswegen, wir haben irgendwie in der Longevity-Forschung, Schlaf ist das wichtigste Gut. Ne? Also das repariert vielleicht auch unsere Seele. Ne?
Ja, also dieser alte Spruch, früher war alles besser, den gibt es ja immer wieder über Generationen hinweg. Ich glaube, den kann man so nicht unterschreiben. Ich denke, wir haben heute eine Zeit ungeahnter Möglichkeiten, auch in der Zukunft agil zu sein und die Zukunft mitzugestalten. Mein Appell ist es immer auch an Investoren, einfach positiv auch diese Trends weiterzudenken. Du hast Asien, du hast jetzt viel über Asien erzählt. Ich denke, auch Amerika ist ein Thema, was die Europäer nicht so schnell einholen können, insbesondere wenn es um KI und die technische Weiterentwicklung hier geht. Also ich sehe das schon trotz der ganzen negativen Meldungen und des Wirbels, was auch um jede Nachricht gemacht wird und wie die medial verbreitet wird, glaube ich, haben wir insbesondere in Deutschland eine recht gute Perspektive und es liegt oft an einem selber, was man, glaube ich, daraus macht. Das gilt sowohl im Privaten wie auch als Investor letztendlich. Und,
absolut.
Wenn du dir so eine Überschrift zum Schluss überlegen würdest, die du ganz gerne auf einen, wie du ganz gerne das Jahr 2035 skizzieren würdest, was wäre da so deine Wunschüberschrift?
Na, ich glaube 2035, was uns am meisten überraschen wird, das ist nicht die Technik, sondern der Mensch. Das heißt, wir werden mehr automatisiert sein und die größte Überraschung, die wir dort erleben, wir werden Arbeit neu definieren, wir werden mehr Sinn für Kreativität entfalten. Ich glaube, es ist gar nicht diese große Überschrift. 2035 wird weniger Science Fiction sein, als wir denken. Es wird mehr menschliche Transformation sein. Ich habe, glaube ich, gar nicht so diese Wunderwutzi-Überschrift, die vielleicht viele für das Jahr 2000 hatten im Jahr 1980. Mhm. Ich glaube, dass wir als Mensch anders in den Mittelpunkt rücken, als wir glauben, dass wir in den Mittelpunkt rücken.
Gibt genügend zu denken nach der Stunde jetzt knapp, die wir miteinander zugebracht haben. Auch auf die Finanzanlagen haben solche Themen natürlich Auswirkungen. Ich habe eine Frage Total. Gelesen. Investition in Asien ist nochmal ein eigenes Thema, weil sich viele Investoren vielleicht zum Schluss auch scheuen, in Asien zu investieren, aus Angst vor der Enteignung. Das ist ja immer so ein bisschen das Damoklesschwert, was diese Region noch mit sich trägt. Ich denke, die hätten gerne mehr westliches Kapital, oder?
Ja, das glaube ich, aber man kann ja auch über andere Vehikel an dieser Technologie profitieren. Das heißt, man kann natürlich, wenn man sich anschaut, dass ja viele amerikanische Unternehmen die Entwicklung in den USA haben, aber die Produktion in China, über das Vehikel kann ich halt dort auch partizipieren. Da bist du mehr im Thema mittlerweile, was da die Zukunft des Investierens angeht. Ich glaube, dass heute mit einem breit investierenden Investmentfonds, der nicht unbedingt auf MSCI World Basis diversifiziert ist, weil ich glaube, dass diese Amerika-Lastigkeit wird sich verschieben in der Zukunft. Wir müssen da schon in andere Märkte schauen, ohne eine Investmentempfehlung abzugeben. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dort hinzuschauen, wo die Zukunft auch der Weltbevölkerung unterwegs ist. Und wenn die alle digitaler werden und wenn die andere Geschäfts- oder neue Geschäftsmodelle etablieren. Ich habe unlängst in Indien gesehen, eine Frau saß an dem Webstuhl und hat halt gewebt. Auf der anderen Seite hat sie mit ihrem Smartphone gerade neue Stoffmusterbilder an ihren Kunden geschickt. Also das heißt, das war halt früher halt auch nicht möglich, ne? Also das heißt, heute Technologie trifft auf alte Produktionstechniken und das wird alles miteinander verbunden und verwoben, was auch an der Investmentwelt nicht spurlos vorbeigeht.
Dirk, vielen Dank für deine Zeit, für den Dialog mit dir. Schön, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast in deinem vollen Terminkalender. Wo geht's hin die nächsten Tage? Was sind deine nächsten Stationen? Hast du eine Reise geplant oder?
Ich bin meistens im Sommer. Ich bin ja auch, wie du weißt, sehr intensiv mit dem Heißluftballon unterwegs. Ich bin seit 30 Jahren Heißluftballonpilot und wir haben jetzt einen neuen Ballon gerade, wo wir das Ballontransportfahrzeug und das vielleicht abschließend, wir haben einen VW ID.Buzz ohne Anhänger, voll elektrisch. Wir haben das erste Ballonrückholfahrzeug, was voll elektrisch unterwegs ist in Europa. Und damit sind wir jetzt auf Deutschland-Tour und da holen wir uns natürlich auch Meinungen ein dort draußen, ne? Wenn man irgendwo anhält, sagt, funktioniert das eigentlich? Wie ist die Reichweite? Kommst du damit überhaupt vorwärts und so weiter? Das wird so mein Sommer sein und dann geht's im Herbst natürlich nach Asien, im Januar wieder auf die CES nach Las Vegas. Indien steht ganz groß auf dem Plan, aber auch Indochina, das ganze Thema, was halt quasi so südlich von China passiert, steht auch ganz groß für den Herbst auf dem Reiseplan.
Spitze, dann wünsche ich dir gutes Gelingen, Gesundheit vor allem und weiterhin einen guten Weitblick und Ausblick. Vielleicht schaffen wir es im nächsten Jahr, ein Update aufzusetzen zu dem, was du uns heute mitgebracht hast. Würde mich freuen und wäre sicherlich für die Zuhörer ganz spannend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, lieber Dirk. Danke an dich. Frage zum Schluss, Rot oder Weißwein?
Rotwein.
Gut, notiert. Vielen Dank. Danke. Einen schönen Abend. Bis demnächst.
Danke.